palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, erste Folge nach dem Urlaub und ich sag mal so, es fühlt sich schon wieder an, als könnte ich einen gebrauchen. Grüße und Danke geht raus an die Deutsche Bahn. Mua, 10 von 10, gerne wieder. Marius, wie geht's dir?
10 von 10 Stunden, meinst du?
Ja, stimmt, ja. Ich habe original, ich sag's euch, am Samstag von der Haustür bis zum Hotel München-Bochum 11 Stunden benötigt. Das ist neuer Rekord. Ist mir schon öfter passiert, dass es nach Bochum länger gedauert hat, aber das war insane. Rückweg ging dafür umso besser. Das ist so rum, ehrlicherweise, ist es mir ein wenig lieber. Ihr profitiert davon, denn ich habe extrem viel Zeit gehabt im Zug und deswegen ist diese Folge heute vielleicht ein bisschen strukturierter als andere. Das wiederum könnte in den nächsten Wochen, kleiner Disclaimer, vielleicht wieder ein bisschen anders werden, denn wir haben ein bisschen was zu tun, auch außerhalb des Podcasts, das kann ich schon mal sagen. Also meine Woche ist Bundesliga live kommentieren, NFL live kommentieren, dann noch zum Schützenfest in die Allianz Arena am Sonntag. Also das kommende Wochenende werde ich wenig italienischen Fußball sehen. Deswegen zum einen würde ich anbieten, dass die nächste Folge vielleicht auch wieder ein kleines Q&A gibt, wenn ihr Fragen habt. Und wenn ihr die Fragen zu möglichen Transfers habt, auch gerne her damit, denn auch Marius hat, oh Wunder, in einer solchen Zeit des Jahres, jobbedingt, sagen wir, ein bisschen Stress, oder?
Noch geht's, ja. Aber also es wird mehr, da bin ich mir sicher. Also man kennt das ja, Fußballmanager sind ja nicht so gut da drin häufig, ihre Angelegenheiten am Anfang des Transferfensters zu regeln. Deswegen gibt es in den ersten zwei Wochen im Januar hält sich so noch die Waage und vor allem dann in der letzten Woche, da werden wieder alle nervös und dann geht's ab.
Aber dafür kannst du uns und der Community auf jeden Fall immer einen kleinen italienmäßigen Überblick verschaffen zu Beginn unserer Aufnahme. Du hast gesagt, bislang war es relativ ruhig. Was ist denn erwähnenswert jetzt so in dieser Woche?
Also einen richtig großen Transfer, nachdem der von, also Elmas nach Leipzig, das hatten wir ja schon vor Weihnachten oder um Weihnachten rum als Fixmeldung. Und einen ganz großen Transfer eines Namens, der vielleicht auch später nochmal eine Rolle spielen könnte, gab es in der vergangenen Woche. Nämlich einer unserer Durchstarter der Saison hat sich verabschiedet. Radu Dragusin hat Genoa verlassen und ist für 25 Millionen Euro zu den Spurs gewechselt.
Oh, auf die Insel.
Nachdem er auch mit den Bayern verhandelt hat. Und der Berater, der hat das alles live quasi kommentiert im rumänischen Fernsehen und hat erläutert, dass das Angebot der Bayern ja viel höher dotiert gewesen wäre.
Okay.
So gehaltsmäßig. Er zu seinem Wort gestanden hat und er sich jetzt erstmal für die Karriere entschieden hat, als er zu Tottenham gegangen ist. Aber so in zwei Jahren könnte es eigentlich auch schon weiter zu Real Madrid gehen.
Und da profitiert der Berater nicht davon, wenn das so wäre.
Nein, natürlich.
Und diverse Transferjournalisten haben nicht bei Bubble.de einen Rumänischkurs deswegen genommen.
Auf gar keinen, also nee, nein. Doch haben sie locker nicht. Nein. Übersetzungen funktionieren meistens nicht so gut. Also da muss das was die Engine, die Twitter automatisch anbietet.
Ja. Diepel.com, wir gehen rein.
Ja.
Häkchen
true. Aber Genoa hat auch einen Verteidiger zurückbekommen, nämlich per Leihe von Tottenham, der aber gar kein Innenverteidiger ist, deswegen naja, könnte trotzdem ein guter Deal sein. Kann ich nicht so genau beurteilen. Jet Spence, einer für die rechte Seite, der bei Tottenham, glaube ich, irgendwie so viermal gespielt hat in dieser Hinrunde und vorher bei Middlesbrough.
Okay, aber da werde ich doch gerne mal dann das Wortspiel einbauen mit der Chat hebt ab.
Ja.
Und Dragusin.
Sehr gut, sehr gut.
Dragusin natürlich auch vom Cricket and Football Club dann auf die Insel. Oh, ich krieg noch mal kurz bisschen Urlaubsatmosphäre, wenn ich das Ganze.
Ja. Oder wir laden irgendwie nochmal, Ole Zeissler hat ja jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel mit Fußball aktuell zu tun, aber.
Da ist er bei uns
genau. Vielleicht kann er das für uns nochmal richtig einsprechen.
Ja, das wäre klasse.
Ja. Das war das ganz große Ding, so Gerüchte will ich jetzt mal. Also da, sonst wird das, glaube ich, ausarten. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Napoli, Masocchi als neuen Rechtsverteidiger, der da schon die rote Karte gesehen hat, hatten wir auch schon erwähnt. Inter hat auch einen für die rechte Seite geholt. Tajin wahrscheinlich. Buchanan, kanadischer Nationalspieler. Der allererste kanadische Nationalspieler, der in die Serie A gewechselt ist.
Ja, Paul Stalteri haben sie leider nie erlebt.
So sieht's aus. Ist der
verwandt mit Lee Buchanan? Nein. Ist ja kein Kanadier. Ja, der mal bei Werder gespielt hat. Oder auch,
ach so, ja, stimmt. Nee, das ist ein Engländer, ne?
Glaub stimmt. Ich. Oder Buchanan, wie man auch sagt.
Ja, sicher. Das ist auf jeden Fall der direkte Ersatz und dann wahrscheinlich auch schon Nachfolger für Cuadrado, der ja länger ausfällt und ja, der auf der rechten Seite hinter Dumfries dann da die Nummer 2 sein wird. Ein bisschen Wellen geschlagen medial hat ein Foto aus der letzten Woche von einer Neuverpflichtung der AC Monza. Per Laie Daniel Maldini geholt. Also die mittlerweile dann vierte Leihstation, glaube ich.
Ja, oder vierte Leihstation. Da gab es das Foto mit Il Presidente und dann nochmal das Foto mit seinem Papa und so, ja.
Ja, genau. Adriano Galliani in den 80ern mit Paolo und heute mit Daniel. Milan ist auch sonst ganz gut unterwegs, auch was die Abgangsseite anbelangt. Radekonic ist gerade zu Fenner gewechselt. Ich dachte, die holen sich jetzt ein bisschen Budget rein, könnte aber für die Bilanz doch noch relevant werden, denn der ist mit Laie mit Kaufpflicht ausgeliehen, die gilt, wenn er, glaube ich, so und so viele Einsätze für Fener jetzt in der Rückrunde macht. Und dann kriegt Milan... Warte...
Das sind mir die liebsten Laien im Übrigen. Und wenn die dann den wirklich nicht haben wollen, dann wird der nochmal eingewechselt. Ne? Da kriegt der Trainer, der Trainer nicht eine Anweisung von oben.
Steht hier jetzt nirgendwo so direkt. Naja gut, ich glaube, es sind auch so, weiß nicht, irgendwie 5, 6 Millionen oder so, die sie dann kriegen. Direkt aufs Konto gingen aber die 1,5 Millionen von Genua wiederum. Die haben Junior Messias die Laie jetzt schon im Winter vorab längerfristig gemacht, also zum festen Transfer.
Okay. Ja gut, die haben da die Kohle von Dragusin dann gehabt, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Ein paar kleinere Sachen, das ist auch Genua, oder?
Guck an.
Ja, genau, Sylvain Hefti.
Oh ja.
Der Schweizer, verliehen nach Montpellier. Und ganz, ganz wilde Sachen hat Hellas Verona gemacht. Wir hatten unter der letzten Folge in den Shownotes einen Beitrag im Transfermarktforum von Steffen aka Mentalita Calcio, wo er so ein bisschen auf die finanzielle Lage bei Hellas eingeht. Das erklärt das wahrscheinlich so ein bisschen, warum sie das machen, aber am Wochenende, er war beim Spiel und hatte überlegt, ob er mir noch eine Sprachnachricht von dem Spiel, also dem 2-1-Sieg, glaube ich, war das ja gegen Empoli, schickt, hat er bisher, jetzt stand der Aufnahme noch nicht gemacht, wenn sie noch reinkommt, dann wird sie jetzt irgendwie in der nächsten Zeit hier eingeschnitten noch.
Ja, genau, dann reden wir auch noch über das Spiel, auch da kann ich sagen, saß ich im Zug, habe ich ein bisschen selber gesehen, aber ich hatte mich schon gefreut, dass Steffen was einschickt, aber er hat auch schon wieder was geschrieben, oder? Also es ist auf jeden Fall, bei Hellas ist es auf jeden Fall
ja, genau.
Insane.
Also da, Hien, der zu Atalanta gewechselt ist, das hatten wir, glaube ich, auch schon gemacht. Der Stamminnenverteidiger, wahrscheinlich der beste Spieler von Hellas. Ja. So ein bisschen. Für den haben sie immerhin 8,5 Millionen eingenommen. Da kann man sagen, das hat sich gelohnt, so finanziell. Trotzdem, dadurch, dass das hatte Steffen mir noch geschrieben, der Präsident Zetti spricht aktuell nicht mit den Fans irgendwie und auch nicht mit der Presse. Deswegen weiß man nicht so genau, was da los ist. Denn sie haben auch noch Martin Hongla, den Kameruner, den Sechster, der eigentlich auch gesetzt war, den haben sie für 2,7 Millionen an Granada abgegeben. Dann der Kapitän Faraoni ist nach Florenz verliehen worden. Calon nach Bari, gut, der hat wahrscheinlich eh nicht so viel gespielt, aber Hellas ist, wenn man bedenkt, wo die tabellarisch so stehen, relativ wild unterwegs. Und ich könnte mir vorstellen, dass da dann irgendwie noch am 30. Januar irgendwie noch 5 Laien von Bankspielern aus Florenz und Bologna und von wo auch immer her dann noch da fix gemacht werden.
Oder man hört sich irgendwelche argentinischen Innenverteidiger noch. Ah, nee, stopp.
Ja,
das war ein anderer Verein.
Ach so, ja. Ja. Da haben wir eine, geht vielleicht heute am Montag noch raus für alle Werder-Fans bei Transfermarkt, haben wir unseren argentinischen Experten gefragt, ob er es ist.
Ja.
Und ich will nicht zu viel verraten, aber er weiß es auch nicht so genau.
Okay.
Ja.
Ja. Sollen wir sportlich werden oder hast du noch was?
Zwei habe ich noch. Inter hat Lucien Agumé nach Sevilla mit Kaufoption verliehen. Der hat auch irgendwie so eine große Rolle gespielt. Könnte man aber 8 Millionen im Sommer dann irgendwie noch einnehmen. Hellas, genau, auch noch Terracciano, den haben sie an Milan verkauft.
Ja.
Rechtes Mittelfeld, großes Talent, keine Frage. Trotzdem, ja, der Zeitpunkt, man weiß es nicht so genau. Und Ola Solbakken, unser Lieblingsrömer, hat die AS verlassen. Nach 2 Einsätzen oder so in der Hinrunde ist er ausgeliehen worden zu den Urawa Red Diamonds, ja, natürlich.
Da sagen wir ganz liebe Grüße. Alles Gute für die Zukunft. Ha, eine Zukunft in der Coppa Italia hat die Fiorentina. Dann müssen wir noch kurz aufrollen. Das waren noch Spiele, da saß ich noch in der Sonne, meine lieben Freunde. La Viola schlägt die Rossoblu aus Bologna. Mit 5:4 nach Elfmeterschießen keine Tore in den 120 Minuten. Bologna ehrlicherweise in Persona von Zirkzee im Alu-Pech. Stefan Posch verschießt dann als einziger Vincenzo Italiano. Der hat nice mit den Fiorentina-Kids da hinter seiner Bank gejubelt. Und Firenze damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte 3-mal in Folge im Halbfinale. Da kann man doch mal vor den Hut ziehen, würde ich sagen.
Absolut, aber jetzt auch also bisschen Hate von meiner Seite, das zweite Mal in Folge da im Elfmeter-Glück.
Ja.
Okay. Also wenn man sich an das Parma-Spiel erinnert, also eigentlich wäre Parma jetzt verdient im Halbfinale.
Elfmeter machst du rein oder machst du nicht rein?
Sagst du jetzt.
Ja. Oh, da waren aber ein paar dabei, die waren ganz geil geschossen, muss man sagen, hier. Auch, also, naja. Das war Dienstag letzte Woche. Mittwochs gab es dann das Derby im Olympico. Die Laziali gewinnen 1:0 gegen die Roma durch ein Elfmetertor von Mattia Zaccagni. Gelb-Rot gab es für Pedro noch in der Nachspielzeit. Danach noch Rot für Asmun und Mancini. Das ist überraschend, dass es da hinten raus nochmal zur Rudelbildung gekommen ist. Die Roma jetzt schon 4 Derbys ohne eigenen Treffer, ja, wenn uns das Markus richtig zugespielt hat. Ganz liebe Grüße.
Das ist bitter.
Ja.
Das ist bitter.
Und nur 2 Siege in den letzten 11 Derbys. Lazio unter Sarri 4 von 6 Duellen gegen die Roma gewonnen. Da würde ich mal sagen, ist die Ausbeute auf jeden Fall bei Hellblau in Rom deutlich besser in der letzten Zeit.
Das war auch komplett überraschend, dass dann noch so ein bisschen Feuerwerk von Block zu Block geflogen ist. Ne?
Ah, stimmt, das habe ich auch noch gesehen. Eieiei. Milan ist raus. Und zwar gegen Atalanta, verloren trotz Führung. Leão in der 45. Ein Doppelpack von Kopmeiners noch direkt in der Nachspielzeit zum Ausgleich und dann in der 59. per Strafstoß. Und die Bergamaschi unter Gasperini zum 4. Mal im Halbfinale 2018, 2019, 2021 und eben jetzt so oft wie in der gesamten Vereinsgeschichte zuvor. Auch davor kann man nur sagen, Respekt.
Ich sag's ja immer wieder, vielleicht schaffen sie es ja nochmal, diese Ära unter Gasperini mit so einem Titelchen zu vergolden.
Ja, es wäre ihnen irgendwie zu wünschen. Vierte Mannschaft im Halbfinale ist Juventus. Die gewinnen gegen Frosinone 4:0, dreimal Milik, einmal Yildiz im 400. Pflichtspiel für Max Allegri als Juve-Trainer. Nur Lippi 405 und Trapattoni 596 haben diesen Meilenstein mit Juve bereits gelegt. Und im Übrigen, letzter Hattrick in der Coppa vor Milik, ein gewisser Alessandro Del Piero. Im Januar 2006 war das gegen die Fiorentina. Anfang April dann die Halbfinals. Vermutlich wieder mit Hin- und Rückspiel. Ja, ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Florenz gegen Milan habe ich hier geschrieben. Ist nicht richtig. Da war der Copy-Paste-Fehler. Florenz gegen Atalanta ist richtig. Und Lazio gegen Juve. Das ist doch auf jeden Fall mal was, worauf man sich freuen kann, würde ich mal meinen.
So oder so finde ich es cool, dass das eine aus Fiorentina und Atalanta damit safe ins Finale kommt. Denn auch der Fiorentina würde ich mal wieder einen Titel gönnen.
Ja, das ist richtig. Und ehrlicherweise, wenn man immer sieht, wie sich die Spieler und die Trainer dann freuen, dann kann man doch irgendwie ein bisschen davon ausgehen, dass auch ein Pokalwettbewerb seinen Reiz und die Aussicht auf einen Titel doch ein bisschen mehr ist, als oft behauptet wird. Lass uns in den Serie A-Spieltag reinknallen und kurz sagen, drei Spiele haben wir ein bisschen ausführlicher für euch im Angebot und dann werden wir einmal durchrauschen, denn, das haben wir vergessen vorhin anzukündigen, aber ihr seid wahrscheinlich eh alle und wartet gespannt auf die Auswertung der Community Top 11 der Hinrunde. Da würde ich mal sagen, habe ich keine Ahnung, ob es Überraschungen gibt oder nicht, denn Marius hat das vor sich und ich habe vor mir den Spielbericht zum kampanischen Derby Napoli gegen die Salernitana. 2:1 Heimsieg. Ein glücklicher, würde ich mal sagen. Führung für den Tabellenletzten durch. Natürlich wen? Antonio Candreva. Der nagelt da mal wieder ein aus der Distanz rein. Pass auf, seit Anfang 2023 hat kein Spieler in Europas Top-Ligen so viele Tore von außerhalb des Strafraums erzielt. 6 nämlich, wie Antonio Candreva. Und es ist der einzige Mittelfeldspieler mit jeweils 5 Toren in den letzten 5 Serie A-Saisons. Also er wird einfach nicht müde zu treffen und geil zu zocken.
Ich fand's auch, also das war doch bei dem letzten Spiel, wo er da irgendwie von der Eckfahne so gefühlt, also vom Strafraum-Eck irgendwo getroffen hat. Da hatte doch ich kriege nicht mehr zusammen, welcher Verein das war, aber da hatte der Gegner doch vorher gesagt, oder hat der Torwart sich da beschwert, dass
Mike Mignot war das.
Wie man ihn von da aus abfeuern lassen kann. Und dann dachte ich auch wieder, Napoli und die Abwehr.
Ja.
Alester, ich glaube, es war Politano, aussteigen. Und der winkt dann so quasi ab, so Körpersprache auch nicht 100% ideal irgendwie. Und dann hat der halt irgendwie 2 Meter Radius um sich rum.
Ja.
Und ja, dann darf man sich halt auch nicht wundern.
Ne? Ja, dann macht er das, was sonst auch nur Niklas Stark macht. Na gut. Ja, Napoli, ich glaube, wir kommen jetzt in den nächsten paar Minuten noch aufs ein oder andere zu sprechen. Also, die kommen dann wieder, weil Fazio Simeone foult. Davor mal ein schöner Ball von Quiccia, also aus dem Halbfeld auf Politano, der ablegt. Hat da den VAR für benötigt. Das war eine geile Pistolero-gelbe Karte im Übrigen von Livio Marinelli, der zum VAR läuft und dann im Vorbeigehen Inzaghi das Ding unter die Nase hält. Und im Übrigen hat Candreva so einen kleinen Fliegerjubel gemacht, so in Anlehnung an seinen Coach. Das sah ein bisschen aus, wie früher, wenn Inzaghi gejubelt hat.
Ah, okay. Ja, kannst du haben.
Politano verwandelt den Elfmeter dann gegen Ochoa, mega platziert und mit dem nötigen Zug, das war noch in der ersten Halbzeit, da hat man auch schon gemerkt, dass da einige Steinchen von diversen Schultern geputzelt sind. Auf dem Weg in die Kabine gab es ein bisschen Beef zwischen Cantreva und Di Lorenzo. Cantreva hat zuvor auch schon ein Trikot mit irgendeinem Gegenspieler getauscht. Ich habe ehrlich nicht genau auf dem Schirm gehabt, was da Anlass der Diskussion war, aber es war halt prinzipiell ein hitziges Spiel und ein Derby. Ich habe das nicht weiter verfolgt. In der zweiten Halbzeit muss man sagen, dass vor allem Quica Kvaratskhelia echt der Bemühteste von allen war, aber man weiß ja auch, wenn das Wort bemüht gewählt wird, ist es meistens nicht genug. Also vor allem, ey, Napoli, die schleppen viel zu oft den Ball, finde ich. Die spielen zu selten vertikal. Die schalten behäbig um, wenn die von links nach rechts die Seite wechseln, sind immer zwei Spieler dazwischen, das dauert viel zu lange. Es passiert sehr oft, dass Einzelspieler viel zu lange mit dem Ball am Fuß laufen. Der Gegner kann voll in der Ordnung langsam gemächlich verschieben. Dann kommt noch dazu, dass die Entscheidungsfindung bei einigen Spielern echt mittelmäßig ist. Kajüste fällt mir der eine. Zum Beispiel irgendwie, also einmal ein Ball nicht nach innen spielt. Ja, keine Ahnung. Und dann kam wieder so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ja mein Gott, aber Chancen haben sie genug. Quica in der 82. mit einer tollen Einzelaktion, die dann nicht belohnt wird. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Ecken Napoli nach wie vor ohne Treffer nach einer Ecke. Ne? Es ist unterirdisch, wie die Ecken schießen. Null Gefahr geht da aus. Dann in der Nachspielzeit nochmal eine tolle Aktion, Quica und Zerbin, aber Ochoa hält dann. Und da war es dann eigentlich schon so weit, dass ich gedacht habe, mein Gott, ja, also hast du dir das Glück auch nicht so richtig verdient. Wobei, man muss ja zumindest sagen, so Fitnesslevel bei Napoli und Kampf und Wille war da, aber wäre auch ein Witz gewesen, wenn nicht. Und dann ist es schlussendlich Amir Rahmani mit dem ersten Saisontor in der 6 Minuten Nachspielzeit, der dann über die Linie stolpert. Oder stochert, besser gesagt. Nee, hat ihn reingewemst aus kurzer Distanz. So muss man es eigentlich sagen. Vorlage, ein gewonnenes Kopfballduell von Diego Demme, der eingewechselt wurde. Der freut mich für ihn, dass er da irgendwie mit beteiligt war. Er hat dann direkt danach nochmal eine Aktion gehabt, als er irgendwie ein bisschen gestoßen worden ist und sich 10-mal um die eigene Achse gedreht hat. Das war schon relativ albern. Fast noch ein bisschen dümmer war dann die gelbe Karte von Kvaratskhelia, die er sich noch in der Nachspielzeit abholt, wegen nix und wieder nix. Also verdiente gelbe Karte, aber muss er einfach wegbleiben. Das ist, nicht so toll. Fehlt damit gegen Lazio.
Und Sassuolo.
Ah.
Sassuolo.
Gegen Sassuolo? Gegen Sassuolo, sagst du. Warum gegen Sassuolo?
Nee, warte mal. Aus irgendwelchen Gründen sind einige Spiele des 21. Spieltags jetzt am nächsten Wochenende und sind die hier falsch eingetragen? Können doch nicht im Februar sein erst.
Doch, wegen der Supercoppa.
Ah, okay.
Also fehlt er deswegen.
Ist die in Saudi-Arabien?
Das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich. Okay. Ziemlich sicher sogar. Deswegen fehlt er gegen Lazio. Also das war jetzt auch keine gelbe Karte, okay, die man
sorry,
sich abholt.
Sorry.
Ja, weißt, Marius, echt. Aber gut, haben wir auch schon mal nochmal gesagt, dass Supercop am Wochenende ist. Das ist ein guter Teasing-Charakter. Ne? Mhm. Und Salernitana nach Juve, schon wieder in der Nachspielzeit geschlagen. Das Team, das die meisten Punkte nach Führung abgegeben hat. 15 schon an der Zahl.
Ei, ei, ei.
So steigst du ab.
Das kann man so festhalten. Vor allem, wenn die Konkurrenz gewinnt.
Absolut richtig. Ha, da hast du mir aber die Brücke gebaut. Mhm. Hellas schlägt nämlich Empoli mit 2-1. Ganz, ganz frühes Tor von Milan Djuric nach einer Ecke. 5. Saisontor im 50. Spiel für Hellas. Man kann dann natürlich auch nochmal drüber streiten, ob man eventuell bei dieser Ecke aus Sicht der Gäste aus Empoli besser in den Zweikampf gehen könnte oder generell da an so einem großen Spieler dran ist. Valukiewicz war, glaube ich, derjenige, der dann schlussendlich das Duell verliert. Insgesamt Empoli da schlecht geordnet bei dieser Ecke, das verstehe ich einfach nicht. Also Anfangsphase komplett verschlafen, dann aber auch nochmal mit durch Spendi, oder wie er heißt, eine Riesengelegenheit dann war es extrem neblig. Ich habe zwischendurch mal überraschenderweise schlechten Empfang gehabt in der Bahn. Und dann war das Bild wieder da und habe ich gedacht, die hätten da ein Feuerwerk gezündet, aber es war einfach Nebel. Ne? Also am Schluss hast du beim Spiel fast gar nichts mehr gesehen auf dem Bildschirm. Naja, da passt auch dann, dass das 2-0 von Cyril Ngonchol abgefälscht und sehr unglücklich hinter Caprile in Empolis Kasten einschlug. Empoli beweist aber Moral, kommt nochmal durch Simon Turkowski und einen wunderbaren Kopfball zurück. Der ist gerade erst von Spezia ausgeliehen worden. Hier haben wir nochmal kurzes Transfer-Update. Der hat schon mal 2022 war er schon mal von der Fiorentina nach Empoli verliehen. Hellas hat damit im Übrigen 2 der letzten 4 Spiele gewonnen. So viele wie in den 20 Ligapartien davor. Also das in diesen 6-Punkte-Spielen hebt auf jeden Fall vermutlich ein wenig die Stimmung. Wird es auch Steffen gefallen haben in Verona, der, so haben wir jetzt erfahren, es leider nicht schafft, ein Stadionerlebnis zu schicken, hat der Marius mal von kurz angeteased. Dann sagen wir aber trotzdem ganz liebe Grüße, Steffen, und du bist halt doppelt in der Pflicht für die Zukunft.
Er hat mir auf jeden Fall geschrieben, er hat die letzte halbe Stunde auch nicht so viel gesehen.
Ah, okay. Dafür werdet ihr auf unserem Insta-Kanal vom nächsten Spiel Impressionen aus der Community zu sehen bekommen, und zwar von verschiedenen Hörern, ja? Aber auch von Hörer Diego, der neu mit dabei ist in unserer Community, hat uns noch geschrieben. Liebe Grüße gehen raus, der war nämlich beim Topspiel in San Siro und an dieser Stelle wollte er mal fragen, ob wir Special Tipps haben, wie er an Tickets für Mailänder Derby im April kommt. Also wenn ihr da noch eine Idee habt, dann haut raus. Ja?
Ich habe keine.
Ja, ich habe auch keine. Das ist schwierig.
Mit Mitglied sein ist wahrscheinlich von Vorteil.
Ja, oder halt eben diese Reiseagenturen, wo du dann noch für Hotels doppelte zahlst und so. Naja, whatever. Also, aber da wird es schwierig, auf die Tribüne zu kommen. Einer, dem das sehr viel leichter fällt, ist José Mourinho.
Er muss nur einmal den Mund aufmachen und schon sitzt er da. Ja.
Der arme Kerl. Naja, ich weiß nicht, ob er während des Spiels getwittert hat. Muss ich nämlich auch nochmal sagen, das fand ich auch schon wieder mega peinlich, dass er sich...
Was hat er gemacht? Ich habe das nicht mitbekommen.
Er hat sich während dem Spiel Darmstadt gegen Dortmund, nachdem Sancho eingewechselt wurde und dann ja die Torvorlage für einen Treffer geliefert hat, hat er das aus einem Live-Ticker gescreenshottet, getweetet und dann irgendwie, glaube ich, lol at Man United getwittert.
Oha.
Also wirklich, ey. Ja, na gut, kultig, ne? Kultig.
Ja, er war bestimmt der letzte richtig erfolgreiche Trainer bei Manchester United.
Ganz genau.
Weil er den FA Cup gewonnen hat oder so. Ah ne, Europa League sogar. Ja. Naja, egal.
Er hat dann zumindest eine ganz gute Anfangsphase seines Teams gesehen, wenn man die ersten 5 Minuten als Anfangsphase bezeichnen möchte. Mal wieder ohne Dybala, by the way, der irgendwie ein bisschen Oberschenkelprobleme hatte. Und dann fällt aber doch die Führung für Milan, dank Yasin Adli. Miles Villa, beim ersten Ligaspiel diese Saison früh geschlagen. Rui Patricio nur auf der Bank und jetzt liefere ich eine Erklärung. Wir haben gestern kurz in unserem Trikotgruppen-Chat mit Markus spekuliert. Also Rui Patricio saß ja auf der Bank, der hatte nichts. Der eigentliche Stammtorhüter. Und meine Vermutung ist, in der Runde davor gegen Cremonese hat Miles Villa in der Coppa gespielt. Und es ist ja ganz oft so, dass in Italien die zweiten Torhüter Pokalwettbewerb spielen dürfen. Jetzt aber im Derby, im Pokal, stand Rui Patricio im Tor. Mhm. Weil vielleicht da Erfahrung und Derby und eventuell war das sozusagen eine Entschädigung für den jungen Villa, dass er dann jetzt in San Siro spielen darf, weil er in der Coppa nicht spielen durfte. Dass er auch auf seine Einsätze kommt und die Wochen eh voll waren. Und dann gibt es auch mal Belastungssteuerung auf der Torhüterposition. Ja, okay. Habe ich mir relativ gut zusammengedichtet.
Ja, ich finde, das klingt smart und einleuchtend.
Ja, na, okay. Aber smart war auf jeden Fall auch das Tor, wie ich finde. Also Adli ist da schön in den Raum vor der Kette. Gibt viel zu viel Raum, den auch Reinders sieht. Liefert dann den Assist, der auch dank dessen, dass dann Adli super schön abschließt. Erstes Ligator seit 805 Tagen, habe ich mir aufgeschrieben. 31. Oktober
2000 in Frankreich dann
noch. Ja, genau. 2021 noch für Bordeaux gegen Reims. Also das mit M. Oh. Ja, Reims, 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 ja. Dann habe ich munter mitgeschrieben, was Christian Bernhard auch gesagt hat. Shoutout an dieser Stelle. Problem der Roma, wie schon im Derby, viel zu wenig Präzision über die Außen von Celik und Spinazzola, wie Carsten Fuß gesagt hat. Mhm. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ergo, auch keine Gefahr in der Mitte.
Da hatte uns auch einmal mehr Flo, der Mourinho-Hater Nummer 1, zur Aufstellung geschrieben, dass er hätte uns ein Bier ausgegeben, wenn die Roma in der ersten halben Stunde mit dieser Startaufstellung mehr als 30% Ballbesitz hat und häufiger als 2-3 Mal aufs Tor schießt oder so. Weil das eine Kampftruppe war, wo El Shaarawy der einzige so halbwegs kreative Spieler wäre.
Ob man da Paredes und Cristante nicht Unrecht tut?
Ja, Paredes hat ja immerhin, nee, Cristante hat einen guten Pass auf Celik.
Ja.
Der dann die beste Chance für die Roma hat, hat er einmal gespielt auf jeden Fall.
Definitiv, das war in so einer sehr unterhaltsamen Phase, rund um die 30. Minute. Ja, ging aber erstmal los mit so einer Flanke von Theo, der leicht behindert von Loftus-Cheek wurde, und dann fliegt die Flanke so ans Aluminium. Also wäre trotz irgendwie Trall vom Tor weg fast reingeflogen. Dann die von dir angesprochene Chance durch Celik, die Maignan gut entschärft. Milan hatte dann noch einmal so eine Kombination von Adli, der Giroud bedient, der eigentlich Reinders dann suchte. Pulisic geht dazwischen und dann war es doch nicht so gefährlich, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Der Franzose im Übrigen macht dann aber das 2:0 nach einer, ich habe dänischen Zuckervorlage mit dem Köpfchen. Also von Kjær, wie viel Übersicht kannst du haben?
Eine Vorlage mit Köpfchen.
Ja, eine Vorlage mit Köpfchen. Und jetzt mal ganz ehrlich, da wird Cristante auf dem Weg zu Kjær von Pulisic so ein bisschen geblockt. Er hat ein Fass aufgemacht. Alter, er soll doch da nicht rumheulen. Also wo dichtet er da ein Foulspiel hin? Also ja klar, Sperren ohne Ball, aber Pulisic stellt sich ihn halt kurz ein bisschen in den Weg und Cristante, also ich glaube, der hätte...
Also mindestens 10, 15 Zentimeter größer als Pulisic, ja, oder?
Und ich glaube, er hätte ihn umrennen können, stattdessen fällt ihm so leicht im nach hinten Straucheln ein, dass er vielleicht sich dann auch besser hinschmeißt. Und dann schmeißt er sich hin. Es ist vollkommen albern, dann einen Foul zu fordern. Sieht dann noch gelb wegen Meckerns und fehlt damit gegen Hellas im Übrigen. Das wird ein tolles Spiel, glaube ich.
Auf jeden Fall. Vielleicht hat er sich da nochmal Ciro Immobile zum Vorbild genommen. Der hatte im Derby, fiel mir jetzt gerade noch eine ähnliche Situation. Die hatte mir Markus auch geschickt, wo er irgendwie leicht bedrängt wird und direkt umfällt. So leichter Hand auf die Brust so und da lag er dann nieder. Ja,
italienische Leo Bittencourt. Wobei der, ehrlicherweise muss ich mal sagen, nach dem Spiel in Bochum, wo er sich viel mit Kevin Stöger hatte, hat Leo Bittencourt danach im Interview zu mir gesagt, ja, habe ich da vielleicht ein bisschen viel draus gemacht. Das ist mir auch so, ist mir so ein Ach was rausgerutscht. Giroud zum Übrigen zum dritten Mal, dritte Saison in Folge zweistellige Torausbeute. Das ist der erste Milan-Spieler seit Alexander Pato, dem das gelingt. Und zwar der in den Saisons 08, 09 und dann eben bis 10, 11.
Jetzt war es jetzt auch in der Liga, weil sonst, wir hatten die Statistiker letztes Jahr, dass er es seit Montpellier 2010 oder so jedes Jahr schafft, da waren es aber, glaube ich, alle Pflichtspiele.
Ja, hier waren es auf jeden Fall alle Ligaspiele.
Ligaspiele. Ja, okay.
Danach bestimmt die Roma, die Rossoneri das Spiel im Übrigen komplett. Rom ist eigentlich tot und dann verursacht Calabria so einen Calabria-Elfmeter. Ne? Also Pellegrini, der will ja eigentlich, ist auf dem Weg aus dem Strafraum rauszulaufen und dann schrubbt er den einmal über den Haufen.
Ja. Ich glaube, das hat Marc bei Twitter auch, also unser Milan-Korrespondent, hat das auch so in seiner Spielzusammenfassung. Eigentlich alles super, aber dann macht Calabria einen Calabria.
Ja, genau. Prinzipiell Einwechslung Pellegrinis, die Schwung gebracht hat. Huch, mit einem Kreativspieler ging ein bisschen was, naja. Und Paredes hat dann den Strafstoß reingeknallt. Danach gab es noch zwei Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das ist zum einen die, ja, die Ruhe und die Gelassenheit und vor allem das Verständnis im Gesicht Rafael Leaos bei seiner Auswechslung. Das hat ihm auf jeden Fall gepasst, dass er dann raus durfte, würde ich mal sagen. Oder wie hast du das interpretiert? Oder hast du es gar nicht gesehen? Ja.
Nee, weiß ich, habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
Er hat ungefähr so geguckt wie du gerade.
Okay.
Ja, und Giroud und Theo haben da dann nochmal...
Musste gerade kurz in den internen Chat gucken. Ein Kollege von mir hat führt vielleicht bald ein Interview mit Arion Ibrahimovic.
Das ist doch mal gut hier. Ja, Giroud und Theo haben das dann auch nochmal ganz gut gemacht, würde ich mal sagen. Höchste Kunst, wie sie da dann mit Hacke und Gewalt den 3:1 Endstand besorgt haben.
Wenn nicht Kandreva gewesen wäre, vielleicht das Tor des Spieltags.
Ja, Tatsache. Gut, dann würde ich sagen, flüge ich jetzt, ohne wie ein Trottel auf einem Trecker zu sitzen, durch die restlichen Spiele. Trecker, die auf der Straße fahren. Ansonsten, Kuss geht raus an alle Landwirte, die nicht dumm sind. Das kann man einfach mal so sagen, oder? Alle, die nicht dumm sind, sind...
Das ist ja unwertend.
Ja, alle, die nicht dumm sind, sind nicht dumm, habe ich lieb.
Ja.
Und Leute, die dumm sind, sind dumm. Das ist einfach für Fakten. Inter schlägt Monza mit 5:1. Doppelpack Hakan, Doppelpack Lautaro, ja, und Thuram. Oh Gott. Einziger Treffer Monzas, den erzielt Pessina per Strafstoß. Bei Hakan war es ein Elfmeter-Tor und bei Lautaro auch eines. Das bringt mich zu dem Fakt, dass Calhanoglu schon 7 Strafstöße versenkt hat in dieser Saison. In den letzten 20 Jahren haben nur 2 Interakteure öfter vom Punkt in einer Saison genetzt, und zwar die Herrschaften Milito und Ibrahimovic. Ersterer in der Saison 11-12, Zlatan in der Saison 07-08, jeweils beide 8 Elfmeter-Tore. Und
das schafft Calhanoglu noch.
Das glaube ich auch. Es war dessen erster Doppelpack im 222. Serie A-Spiel. 9 Saisontore nach 20 Spielen bedeuten jetzt schon die eingestellte persönliche Bestleistung. Nämlich in der Saison 2019-20 hatte er auch 9 Tore, aber allerdings in 35 Partien. Ich glaube, das schafft er auch noch. Gut, wenn er das eine schafft zu überbieten, dann hat er das andere auch überboten. Ja,
aber ja,
das ist auch wieder ein Fakt.
Kleiner Teaser. Wir haben ihn gewählt und ihr vielleicht auch.
Oh, ja.
Bleibt dran.
Bleibt dran. Die Community 11 kommt gleich. Genua gegen Torino, 0-0. Da habe ich es mal gemacht. Könnt ihr euch noch erinnern? Früher beim Kicker, bei Tore, Doppelpunkt, Fehlanzeige. Habe ich mal so reingeschrieben.
Sehr schön.
Lazio gewinnt 1-0 durch das Tor von Felipe Anderson gegen Lecce. Und durch diesen Sieg haben die Laziali, ist das wieder so ein komplizierter Fakt, ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert gemacht, seit Sarri da ist, gegen jeden Serie A-Gegner mindestens einmal gewonnen. Also Lazio hat seit Sarri in Rom auf der Bank sitzt, 3 verschiedene Teams in der Serie A bespielt und gegen jedes davon mindestens einmal gewonnen.
Das ist nicht schlecht. Und das ist die gute Form der letzten Wochen, wird bestätigt.
Definitiv.
Und man robbt sich immer näher da an die oberen Gefilde ran, während andere Vereine fleißig Punkte liegen lassen.
Mhm. Und dann am Rande noch dass die Lazio-Fans mit einem Banner Sven-Göran Eriksson gegrüßt oder unterstützt haben. Der ehemalige Coach der Laziali hat nämlich Krebs und hat es zuletzt in einem Interview gesagt, dass er nur noch so ein Jahr zu leben hat.
Mhm. Ja. Scheiß Krebs.
Jo. Bologna verliert in Cagliari.
Genau.
Das Weihnachtsgeld vom Choleriker ist schon weg und dann verlieren die trotzdem weiter.
Ja, da ist schwierig.
Das ist gerade
irgendwie. Aus der Phase musst du wieder rauskommen, wenn du europäisch spielen willst. Ne?
Ja. Vor allem, sie haben ja geführt durch einen Treffer Orsolinis, ja. Aber dann kommt Andrea Petagna, immerhin etwas, das Flo vielleicht Freude bereitet gerade. Und dann auch noch ein Eigentor von Calafiori in der 69. zum 2:1 Heimsieg für das Team Ranieris. Seit dem 10. Spieltag hat nur Inter 5, nämlich mehr Partien zu Hause gewonnen als Cagliari, die bei 4 Heimsiegen stehen. So,
jetzt möchte ich einmal vorab schon mal, weil wir das ja auch bei Hellas gesagt haben und Salernitana und Empoli und so, einmal kurz auf die Tabelle da im Abstiegskampf zu sprechen kommen.
Ja, mach mal.
Denn Salernitana hat jetzt schon 6 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und Empoli auch 5. Und das ist schwierig.
Ja.
So würde ich das jetzt mal diagnostizieren, da wieder ranzukommen.
Da brauchst du eine Siegesserie.
Na, einfach mal trockene Fakten.
Ja, einfach mal sacken lassen. Ja, das stimmt. Und weil halt vor allem die anderen jetzt ein bisschen anfangen zu punkten. Wie sieht es da denn jetzt? Komm, dann können wir uns das hinten raussparen. Dann machen wir doch jetzt einmal kurz den Abstiegskampf. Cagliari ist nämlich jetzt 17. Ein Punkt vor Hellas. Also das ist ganz eng.
Genau.
Und Udinese hat 18 Punkte, Frosinone und Sassuolo, die spielen noch, haben 19 Punkte. Da wir aber von Udinese sprechen, die haben zumindest einen Punkt geholt, nämlich gegen und bei der Fiorentina. Also da sowohl Bologna als auch Fiorentina, die sich da ein bisschen schwer getan haben. Allerdings muss man da sagen, im Vergleich dazu habe ich erstens das Florenz-Spiel relativ ausführlich gesehen, was ich bei der Partie von Bologna nicht behaupten kann. Und das hätte durchaus auch ein Heimsieg werden können. Ganz früh in Führung gegangen ist Udinese. Da lässt sich das Team von Italiano wirklich nach einem ziemlich läppischen Ballverlust von Mantragora auskontern. Udinese macht es aber auch gut, schnell vertikal. Rückwärtsbewegung bei Florenz hat nicht gepasst. Abschluss hervorragend von Sandy Loftridge, muss man einfach sagen. Wirklich sehr stark gemacht. Der Ausgleich von Florenz ist super rausgespielt, schön präzise verlagert von Precalo. Das, was ich vorhin zum Beispiel mal gemeint habe, was es bei Napoli kaum gibt. Also wirklich von links nach rechts in unter einer Sekunde. Und dann kommt eine Flanke von Faraoni. Ja, hier haben wir vorhin gehabt. Das ist doch dann der, der von Hellas verliehen wurde.
Genau.
Tolle Flanke. Kopfball ist ebenfalls sehr stark von Beltran. Und das war in der 55. Also schon in Halbzeit 2. Die erneute Führung für die Zebras dann aber toll eingeleitet von Ehisibue und wieder Loftridge, der dann wirklich einen richtig, richtig starken Ball so von der Grundlinie nach hinten flach in den Strafraum auf Thauvin spielt, der ziemlich abgezockt und auch präzise verwandelt. In der 87. Minute gibt es einen glasklaren Handelfmeter, so muss es richtig heißen. Und da frage ich mich doch auch nochmal, für was der Schiedsrichter da den VAR braucht, beziehungsweise, wenn er es nicht gesehen hat, für was der überhaupt noch rausgeht und es sich selber anschaut. Wirklich, ich check es nicht. Da kannst du doch einfach aufs Ohr sagen, Junge, 5 Elfmeter, das war, also wirklich, krank. Ein Zola verwandelt und in der Nachspielzeit noch ein Pfostentreffer von Chuck Bonaventura, da hätte die Fiorentina das Spiel eben sogar nochmal komplett drehen können. So lassen sie da wichtige Punkte liegen. Und deswegen wird alles ziemlich kuschelig. Mal abgesehen von den oberen 3 Plätzen, da wir jetzt an dieser Stelle sagen müssen, können, dürfen, dass die Partien Atalanta, Frosinone und Juve Sassuolo noch nicht gespielt sind, da wir aufzeichnen, sind trotzdem die ersten 3 Plätze erstmal für sich allein gestellt. Milan schafft es dann durch doch einen Zwischenspurt nochmal die Champions-League-Plätze ziemlich gewaltig zu festigen, haben 42 Punkte, Juve 46, aber noch eben ein Spiel in der Hinterhand, Inter 51, oh, das ist mir vorhin noch durchgerutscht, pass auf, bei Inter, erst zum zweiten Mal mindestens 51 Punkte nach 20 Spielen In der Vereinsgeschichte 2006, 2007 waren es sogar mal 54. Das wollte ich noch gesagt haben. Rang 4 ist dann eben schon die Fiorentina mit 34 Punkten, also schon deutlich Rückstand auf Milan. Ein Zähler dahinter Lazio, wiederum nur ein Zähler dahinter Bologna. Dann auch nur ein Punkt weniger Napoli und Atalanta ein hinter Napoli. Das ist ja geil, aber die haben auch noch ein Spiel weniger. Also wenn man bei Fiorentina...
Genau, die können noch auf Bologna-Niveau rauf.
Da ist ja
überholen auf Lazio.
Da müsste ich eigentlich für meinen inneren Monk müsste ich sagen, dass Atalanta eigentlich verlieren muss, weil dann kannst du von da aus runterzählen. 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28 ist dann Torino auf Rang 10. Und da ist dann wieder die Lücke, Rang 11, Monza 25, gesichertes Mittelfeld, genau wie Genua und Lecce. Bei Platz 14, Sassuolo, bei 2 Punkten Vorsprung vor dem 18., finde ich, beginnt so die aktuelle Abstiegszone. Und bevor ich dich dann die Community 11 ranlasse, will ich jetzt diesmal einmal die Gelegenheit noch ergreifen, bei Kicktipp reinzugucken. Wo Barella 2-3-2 Vieri 21 Punkte gemacht hat und damit der Spieltagssieger ist.
Stark.
Wie viele Punkte hast du gemacht?
11, aber ich habe auch die ersten beiden Spiele verpennt.
Jo, gut. Ich habe 17 und an dieser Stelle Shoutout an Navid. Ich bin nämlich vor dem Spieltag ist mir gekommen, ich habe noch nicht getippt und habe ich mich neben ihn gesetzt und habe gesagt, sag mir mal immer ein Ergebnis. Genoa Torino hat er 1-1 getippt, 0-0 ausgegangen. Napoli Salernitana hat er 2-1 getippt, 2-1 ausgegangen. Hellas Empoli 2-1 getippt, 2-1 ausgegangen. Bis zu dem Zeitpunkt lief alles hervorragend. Monza Inter hat er 1-4 getippt in der 88. Minute, macht Thuram das 5-1. Alter. Lazio Lecce tippt er 2-1, ist 1-0 ausgegangen. Dann Cagliari Bologna hat er 3-4 getippt und Florenz Udinese 4-2. Das einzige Mal, wo ich mich eingeschaltet habe, ehrlicherweise, ist, als er gesagt hat bei Milan-Roma, dass Milan 5-0 gewinnt. Aber war er im Endeffekt, also ich habe ihn dann zu einem 1-0 überredet, war er trotzdem ehrlicherweise fast näher dran an dem Spielverlauf und ansonsten als ich. Von daher, danke für diese 17 Punkte. Ich habe gecheatet und den wirklichen Serie A-Experten in der Familie gefragt.
Bald auch, vielleicht ja bald mal wieder am Mikro. Wer weiß.
Müssen wir mal gucken, ob das passiert. So, jetzt aber.
La Squadra Eterna.
Marius, wir, und damit meine ich die Community und mich, warten gespannt, was die Auswertung sagt. Bevor wir dann nochmal eine ganz spezielle No-Name-Squadra von Heiko hier präsentieren, möchte ich aber auf jeden Fall die Community-Squadra der Hinrunde der Saison 2023-2024 haben.
Also erstmal finde ich No-Name-Squadra viel zu übertrieben vom Namen her, aber er hat es, da kommen wir gleich zu.
Genau.
Ich habe aber sowohl seine als auch Fabio. Fabio hat nämlich sein bestes Hinrunden-U23-Team aufgestellt und keine Elf mit allen wählbaren Spielern. Die beiden sind schuld daran, dass Lautaro Martinez keine 100%-Quote in dieses Quartal bekommt. Aber fangen wir von hinten an. Da ist es eine relativ eindeutige Geschichte. Also, es ist gar nicht so unterschiedlich wie bei uns tatsächlich. Inter dominiert im Tor, fängt es an mit Jan Sommer.
Ja.
Bei Weitem, die meisten haben für den Schweizer gestimmt. Drei Nennungen, Di Gregorio hatten wir. Zweimal Turati. Ist einmal bei in Fabios U23-11, was wahrscheinlich nicht so viele andere U21 oder Keeper in diesem Alter auch gegeben hat. Ansonsten für Frosinone sicherlich am Anfang sehr gut, aber auch schon ein bisschen fehlerbehaftet.
Ja, das stimmt. Weißt du was, wollen wir es direkt so machen, dass wir einfach, dann bleiben wir bei den Positionen, dass wir, wenn wir bei der Position sind, auch das sagen, was Heiko gemacht hat. Heiko hat nämlich Beispiel gesagt, seinen No-Name, ich habe sie übrigens No-Name Squadra genannt, das habe ich da oben reingeschrieben.
Ach so.
Ja. Heiko hat nämlich geschrieben, ich mag es persönlich mehr, wenn man Spieler der Nicht-Top-Mannschaft nimmt, da diese unter anderen Bedingungen gute bis sehr gute Leistungen zeigen. Genau, es ist also eine Elf, in der kein Juve, Inter, Milan, Roma
und Lazio, Napoli.
Genau, drin ist. Aber ja, halt so, man muss ja ehrlicherweise sagen, zum Beispiel, dass Bologna und Florenz eher eine Top-Mannschaft sind im Vergleich zu Roma. Ja.
Atalanta sind auch zwei Spieler dabei.
Ja, aber stimmt. Ja. Okay, Trainer der Elf, bei ihm ist Thiago Motta. Ich glaube, das hat der Rest nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das haben wir ja nämlich auch nicht gemacht. Das also als Zusatz, aber hochverdient würde
also
ich sagen.
Also Tobi hat uns beide als Coaches aufgestellt.
Richtig, liebe Grüße. Das ist auch die einzig korrekte Wahl. Also in Heikos, ich nenne sie weiterhin trotzdem No-Name-Squadra, steht im Tor Michele Di Gregorio. Und du hast gesagt, genau. Turati in der U23-11.
So sieht's aus. Zwei Stimmen aus dem Milan-Lager. Grüße an Tom und an Marc, hat auch Mike Mignon bekommen.
Ja.
Ist natürlich auch eine, hat er natürlich auch eine gute Runde gespielt, ja, keine Frage. Verteidigung. Ich habe es auch ähnlich aufgestellt wie bei uns. Wir hatten ja ein 3-4-3. Die Auswertung hat jetzt hier ergeben, dass ein 3-5-2 am besten kommt.
Mhm.
Also auch wieder drei Innenverteidiger. Und einer, bei dem die Community mit uns einer Meinung ist, ist Bremer.
Ja, angesichts des Namens legitim.
Dann, ich habe ihn vorhin schon einmal genannt, er verabschiedet sich quasi als Serie Amore-Legende aus der Liga. Radu Dragusin hat die Gunst der Community auf sich gezogen, zu spüren bekommen.
Ja.
Was auch immer. Auf jeden Fall ist er der rechte Part in der Dreierkette Bremer Zentral und links ein weiterer Juve-Spieler und es ist nicht Danilo, sondern Gatti.
Ja, ihr seid alle so Boulevardesk.
Ja, der hat immer zwei Tore gemacht.
Ja, ne? Ja. Ich glaube, es waren sogar mehr, aber egal. Ja. Bei Heiko ist es noch Antonio Oyono von Frosinone, auch Rade Dragusin und Giorgio Scalvini von Atalanta.
Ja. Die Innenverteidigung ist auch die gleiche, die Heiko hat ein 3-4-3 aufgestellt und Fabio ein 4-2-3-1 und die Innenverteidigung ist bei Fabio im U23-Team auch die gleiche, also auch Scalvini und Dragusin. Er hat rechts Caiodi und links Cambiaso aufgestellt. Als Juve-Fan auch legitim.
Jo.
Nee, hat auch schon gut gespielt.
Ja.
Vielleicht sage ich einfach die Bank auch gleich dazu, denn die jeweils ein Spieler mit den meisten Stimmen dahinter sozusagen. Im Tor war das eben Di Gregorio und in der Innenverteidigung oder in der Verteidigung Calafiori.
Mhm.
Kommen wir ins Mittelfeld. Links sind sie sich auch mit uns einig. Die Schiene bespielt natürlich Federico Di Marco, viertmeisten Stimmen insgesamt bekommen hat.
Aha, okay, ja. Ist ja auch einfach eine Bank, ne?
Ja, klar. Zentral auch eine Stimme mehr hat bekommen Çalhanoğlu.
Ja.
Auch von allen Mittelfeldspielern auf jeden Fall am häufigsten gewählt. Neben ihm im zentralen Mittelfeld sein Teamkollege Barella. Und dann gibt es noch einen Zehner davor. Und das ist dann wie bei uns quasi Luis Ferguson.
Ah, okay. Ja. Nice.
Da also Bologna, eins von zwei, Zwinker, Zwinker. Und rechts setzt die Community auf, da haben vielleicht auch Heiko und Fabio einen gewissen Anteil daran, wobei es nicht entscheidend war für die Aufstellung, Matthias Soulet.
Ja. Ja, genau. Ja, absolut verständlich und vertretbar. Heiko hatte neben Soulet im Mittelfeld eben auch noch Luis Ferguson plus Martin de Roon, Atalanta und Alexis Salamakas in Bologna.
Ja, geht vielleicht immer ein bisschen unter. Bei Milan ist er ja immer ein bisschen gehatet worden, so, weil er ist dann spielerisch vielleicht doch nicht zum Rest der Mannschaft gepasst hat. So.
Eine Abschlussqualität vor allem auch offen.
Ja, ja. Aber bei Bologna Stammkraft und glaube ich auch weiterhin belgischer Nationalspieler.
Ja.
Guter Griff von Bologna auf jeden Fall.
Safe.
Bei Fabio besteht das Mittelfeld aus Laza Samardžić und Morten Frendrup oder Martin Frendrup.
Mhm, Morten, glaube ich. Ja.
Ja. Von Genoa auf der Doppel-6 beziehungsweise 8. Und davor muss man sich angesichts des Geleisteten und der das, was man sich vielleicht gewünscht hätte in dieser Saison, muss man sich ein bisschen strecken, um ihn in eine Top-11 zu wählen. Aber Fabio hat da Quietscher hingestellt auf dem rechten Flügel.
Hm.
Klar, war jetzt nicht...
Ja, aber ist dann wirklich der, ist der einzige Napoli-Spieler, der auch in dieser Top-11-Diskussion letzte Woche und diese Woche überhaupt mal gefallen ist, der Name, ne? Muss man auch mal sagen, das ist krass. Stimmt,
ja, auf jeden Fall. Auf der 10 spielt bei ihm Kenan Yildiz und auf dem anderen Flügel dann auch Sule. Und auf die Bank hat es bei der Community 11 mit den dann sechstmeisten Stimmen, oder ja, von reinen Mittelfeldspielern dann fünftmeisten Stimmen Rabiot geschafft.
Okay. Ah, stimmt, der ist bei der Community nicht drin.
Nee, genau. Hm. Dafür Barella.
Hm. Weiß ich nicht. Na gut.
Scheiße. Immer direkt verwirrt, wenn du nicht die Übergänge machst, sondern ich dafür verantwortlich.
Okay, pass auf, Marius. Kommen wir zum Sturm.
Stark. Überraschenderweise, ja, Lautaro Martinez habe ich gerade schon erwähnt.
Ich weiß einen anderen auch, würde ich mal sagen. So sehr, wie du die ganze Zeit nur am Grinsen bist, ist wahrscheinlich Joshua Zirkzee auch mit drin.
Das ist korrekt. Ja. Gar nicht. Wenn ich anders aufgestellt hätte, er wäre immer drin gewesen.
Ja, ist er auch verdient, ja.
Ja.
Also Doppelspitze Zirkzee und Martinez.
Genau.
Und Bankspieler genau. Gudmundsson. Oder Thüram.
Thüram.
Ah.
Gudmundsson ein bisschen unter den Erwartungen oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was das Community-Voting anbelangt. Also da hat dein Influencing nichts gebracht.
Ah. Nur weil ihr nicht wisst, wie man ihn schreibt. Oder was? Heiko wusste, wie man ihn schreibt und hat ihn in seine Squadra getan. Genauso wie Domenico Berardi. Muss man ja auch wieder sagen, einziger, der bei Sassuolo performt. 9 Tore, 3 Vorlagen.
Ja, absolut, absolut. Und Fabio, also beide, sowohl Heiko als auch Fabio, setzen im Sturmzentrum ebenfalls auf Zirkzee.
Genau, und was macht Fabio sonst bei der U23?
Das war's schon. Wir haben schon alle. Ah, ich habe die Dreierreihe in der Offensive da mit Quietscher, Yildiz und Zule.
Ah, okay, ja, okay, war verstehe.
Ein Mittelstürmer nur.
Okay, ja, sehr schön.
Fassen wir das nochmal zusammen. Auf der Bank die Gregorio, Calafiori, Rabiot und Thuram.
Mhm.
Und die Startaufstellung vom Tor bis an die Mittellinie oder in den gegnerischen Strafraum. Jan Sommer, Federico Gatti, Bremer, Radu Dragosin, Federico Di Marco, Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella, Matthias Sule, Luis Ferguson, Joshua Zirkzee und Lautaro Martinez.
Hervorragend. Das Ganze dann auch bald in grafischer Form auf unserem Insta-Kanal, der sich großem Zulauf erfreut, muss ich sagen. Folgt da gerne rein, Serie Amore _Podcast. Danke für eure Beteiligung. Das war nämlich die Community-Ausgabe der
La Squadra Eterna.
Und auch danke natürlich wieder fürs Zuhören. Nächste Woche wird's wieder wild, versprochen, denn sowohl der Spieltag ist zerstückelt, als auch unser Arbeitsrhythmus, würde ich mal so behaupten wollen. Wir freuen uns nächste Woche unter anderem auf das Offensivspektakel zwischen der Roma und Hellas. Jetzt freuen wir uns aber drauf, während ich schon mal Tschüss sage, auf eine Aufzählung von Marius mit Spielern, die ganz genau einmal genannt worden sind bei der Wahl zur Top 11 der Hinrunde der Serie A 2023-2024. Wie lange möchte man ein Outro ziehen? Alles Gute, bis dann, danke fürs Zuhören. Marius, it's your turn.
Ja, bleibt auf jeden Fall gesund und erfreut euch an Vítor Kvaratskhelia, Kenan Yildiz, Alexis Salamakas, Antonio Candreva, Henrik Mkhitaryan, Paulo Dybala, Arthur Melo, Weston McKennie, Martin De Roon, Martin Frendrup, Jen Drey, ist ein Vorname, ich gerade nicht weiß, Oyono, Matteo Damian, Alessandro Bastoni, Danilo und Malik. Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco, tiro, una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.